Ja, ich weiß nicht, inwieweit euch das schon bewusst ist, dass wir in der Fastenzeit uns bewegen, also in der Zeit auf Ostern zu. Und demzufolge habe ich heute auch eine Fastenpredigt für euch vorbereitet. Allerdings nicht gerade so eine Fastenpredigt, wie man es jetzt im Fernsehen und zu allen stark beanstichen erleben kann, wo ich denke, dass der Großteil der Menschen schon gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich in der Fastenzeit geht. Im Grunde genommen habe ich heute eine Fortsetzung des Themas von letzter Woche zum Anlass genommen. Weiß nicht, wer weiß noch das Thema von letzter Woche, vom Toni? Toni hat gepredigt, er hat die Japan-Katastrophe zum Anlass genommen, uns auseinanderzusetzen, dass die Sicherheit, auf die wir bauen, dass die nicht endgültig ist, sondern nur vorläufig, vorübergehend und damit auch zeitlich begrenzt ist. Alles verändert sich, obwohl der Mensch versucht es, sich was Dauerhaftes zu schaffen. Und die Quintessenz war, auf welches Fundament bauen wir? Ich weiß jetzt um diesen Termin heute schon ein paar Wochen. Und diese Katastrophe in Japan hat mir natürlich auch die letzten zwei Wochen sehr stark in Beschlag genommen, hat im Grunde genommen meine gesamten Gedanken auch ausgefüllt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist. Jedenfalls, der Toni hat letzte Woche schon einige Dinge auch ausgeführt. Ich habe deshalb mein Gerüst so ein klein wenig abgewandelt. Und so lautet das Thema heute: Unglücke, Katastrophen, was hat das mit mir zu tun? Unglücke, Katastrophen, was hat das mit mir zu tun? Manchmal scheint mir das ja so, dass das Unglück oder das Unglück in Japan hat deshalb eine so große Wirkung bei uns ausgelöst, weil wir sensibilisiert worden sind, was die Gefahren der Kernkraft angeht. Das Erdbeben und der Tsunami, das waren eigentlich ja nur ein Auslöser. Eine Katastrophe hat sozusagen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine schreckliche Kettenreaktion ausgelöst. Und so kann man jetzt schnell wieder Sätze hören, wie kann Gott das zulassen? Die Frage ist aber nicht, wenn man das beantworten will, wie kann Gott es zulassen, sondern ich möchte mal die Frage umdrehen und fragen, was darf denn Gott zulassen? Sind 10.000 oder 15.000 Tote, das sind zu viel, das ist keine Frage. Aber wie sieht es mit 1.000 aus? Darf Gott 1.000 Menschen ums Leben kommen lassen? Sind auch noch zu viel? Wie sieht es mit 100, 50, 10 oder einem aus? Also hier ist die Frage nicht das Richtige, sondern besser wäre die Frage, warum Gott es zulässt. Doch hier, da kriegen wir schnell die Antwort. An einen Gott, der das zulässt, mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben. Aber auf der anderen Seite, einen Gott, der über einem steht, den akzeptiert man nicht. Letzten Sonntag haben wir auch gehört von den Menschen, die in Babel einen Turm bauen wollten. Der Grund war, um sich einen Namen zu machen, wie es in der Bibel heißt. Hier sieht man ganz deutlich, der Mensch macht sich zum Maß aller Dinge. Ich habe eine Zeitung mitgebracht, die ist nicht von Wochenende oder von den letzten 14 Tagen, sondern die stammt vom 4.5. September 2010. Das haben wir mal damals aufgehoben. Und da war ein Artikel drinnen mit der Überschrift: Kein Gott nötig für Universum. Da hat der englische Astrophysiker Stephen Hawking, den kennt vielleicht der eine oder andere, das ist ein schwer kranker Mann, der im Rollstuhl sitzt, und der hat neue Erkenntnisse gefunden. Und da steht in dem Artikel von ihm oder über ihn: Für die Entstehung des Universums ist nach Ansicht des Astrophysikers Stephen Hawking kein Gott notwendig gewesen. Neue physikalische Theorien zeigten eindeutig, ich finde den Satz da schon eigentlich ganz interessant, physikalische Theorien, ob das nun glaubhafte Theorien sind oder eindeutige Theorien, eine Theorie ist eine Theorie und nichts anderes. Aber sie zeigen eindeutig, dass unser Universum durchaus spontan und aus sich selbst heraus entstanden sein könnte. Es hat er in dem Buch geschrieben, Der große Wurf, eine neue Erklärung des Universums. Und er schreibt weiter: Weil es ein Gesetz wie das der Schwerkraft gibt, kann und wird sich ein Universum selber aus dem Nichts erschaffen. Manchmal denke ich mir, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas ein Physiker wiedergibt. Manchmal denke ich mir, hat es vielleicht nur irgendwie der Redakteur so verstanden. Ich weiß nicht sehr viel von der Physik, aber wenn ich eine Schwerkraft brauche, dann brauche ich immer auch eine Masse dazu. Für die Gravitation. Ohne Masse keine Schwerkraft. So, jetzt geht's weiter. Spontane Schöpfung ist der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, warum das Universum existiert, warum wir existieren. Es sei nicht nötig, zur Erklärung eine Hand Gottes mit ins Spiel zu bringen. Soweit dieser Auszug. Also wir sehen anhand dessen, der Mensch hat sich selbst zum Schöpfer erhoben. Er macht sich zum Herrscher über die Natur und über die Gewalten. Er sagt, wir brauchen Gott nicht. Aber auf der anderen Seite ist Gott für die Unglücke dieser Welt verantwortlich. Ich glaube auch, dass Gott für das Erdbeben und den Tsunami verantwortlich ist. Das glaube ich sehr wohl. Nicht aber für die Atomkatastrophe in Fukushima. Uns kann vielleicht folgender Satz helfen, den ich in der Vorbereitung aufgeschrieben und rausgesucht habe, von dem ich aber jetzt leider nicht mehr weiß, wo ich ihn her habe. Aber da habe ich gesehen, Gott, der Vater des Menschen, kann, will er gut sein, nicht zulassen, dass der Mensch sich und seinen Mitmenschen die Lebensmöglichkeit ruiniert. Vielleicht nochmal. Gott, der Vater des Menschen, kann, will er gut sein, nicht zulassen, dass der Mensch sich und seinen Mitmenschen die Lebensmöglichkeiten ruiniert. noch längst sind nicht alle Todesopfer in Japan geborgen. Und die Ausmaße der Katastrophe sind auch nur bedingt absehbar. Aber was die Todesopfer mal von den Strahlenopfern, die da noch dazukommen, mal abgesehen, was diese Todesopfer angeht, wird dieses Unglück glücklicherweise nicht die menschlichen Opfer erreichen wie der Tsunami 2006 in Südasien. Mit seinen damals rund 230.000 Todesopfern. Bei einer Gedenkfeier anlässlich des dritten Jahrestages sagte damals ein Gebietsgouverneur, das war eine Prüfung Gottes. Dem kann ich nur zustimmen. Die Frage ist aber jetzt, wen will Gott prüfen? Klar, in erster Linie natürlich die unmittelbar Betroffenen. Die Angehörige oder Haus und Heimat verloren haben. Die ihrer gesamten Existenz beraubt wurden. Deren Perspektive, deren Hoffnung auf eine bessere Zukunft buchstäblich weggespült wurde. Aber hat das Unglück persönlich mit mir zu tun? Prüft Gott mich damit? Auf den ersten Blick nicht. Wenn wir jetzt mal absieht, wir können schon wieder lesen und hören, dass das Erdbeben in Japan eben Auswirkungen hat auf unsere Automobilindustrie. Die bekommen schon keine Elektronikbauteile mehr. Die Fernseher werden knapp. Alle LCD-Fernseher kommen aus Japan und Südostasien. Aber wenn man mal von den Dingen absieht, hat es zunächst mal auf den ersten Blick auf uns keine Auswirkungen. Toni hat am vergangenen Sonntag unter anderem eine Aussage vorgelesen, in der die Frage aufgeworfen wurde, ob die Katastrophe vielleicht eine Vergeltung für ein gottloses Volk ist. Ich habe auch solche Stimmen schon gehört, dass es eben Japan vielleicht deshalb trifft, weil es in Japan ganz, ganz wenige Christen ja gibt. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Unglück, Leid und Sünde? Man möchte fast glauben, dass es ihn gibt. Oder warum kommen solche Gedanken und Vermutungen so schnell auf? Zu vermuten, dass es diesen Zusammenhang gibt, ist übrigens keine Entwicklung oder eine Verbindung unserer Zeit. Nein, Jesus ist auch mit dieser Frage konfrontiert worden. Könnt das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 13, den Vers 1 bis 5. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Eine kurze Erläuterung zu dem Vers. Da hat Pilatus im Tempel ein Massaker anrichten lassen. Und dabei ist das Blut dieser Priester mit dem Blut der Opfertiere vermischt worden. Das ist da der Zusammenhang, der hier erwähnt wird. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer? weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Die jüdischen Theologen waren überzeugt, dass in jedem Unglück und in jeder Katastrophe, die über einen Menschen hereinbricht, eine Strafe Gottes für begangene Sünden zu sehen ist. Jesus hat in dieser Situation diese Theologie aufgegriffen, sie aber nicht bestätigt. Und er hat sich auch auf keine theologische Diskussion eingelassen. Ich finde das ganz interessant. Wäre doch eigentlich für uns gut gewesen, wenn er hier wirklich explizit Stellung bezogen hätte und hätte gesagt, warum das Ganze passiert ist. Sondern er macht es anders. Jesus lenkt den Blick auf die Erzählenden. Er sagt, es geht nicht um die anderen, es geht um euch selbst. Eben in dem Satz, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben? Also Jesus spricht hier etwas an, wozu die Menschen damals wie heute neigen, dass sie nämlich bei den anderen schnell hart richten, während sie an sich selber großzügig über ihre Fehler und Sünden hinwegsehen. Kann es sein, dass wir in unseren Sünden verharren, weil wir auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes vertrauen, während wir bei anderen, denen Leid zustößt, sagen, klar, würden sie umkehren von ihrer Sünde, würde ihnen das nicht passieren. Bei uns steht die Gnade sehr stark im Vordergrund. Das ist auch richtig, aber manchmal leben wir so sehr in dieser Gnade, dass unsere Sünden, unsere Schuld uns gar nicht mehr berühren. Die Gnade, die uns widerfährt, das ist ein Geschenk, das ist richtig. Und davon berichtet die Bibel auch viel und sehr oft. Die Gnade ist es ja, die uns überhaupt bestehen lässt vor unserem Vater. Die Gnade ist aber auch, die uns aufrütteln soll. Sie will uns sagen, sei wachsam. Aber nicht nur, dass wir die Sünden unserer Geschwister schärfer zurechtweisen, sondern wir verurteilen sie auch noch, wenn ihnen irgendein Unglück zustößt. Und wir? Wenn Gott uns nicht ständig mit harter Hand züchtigt, dann schlafen wir auf unseren Sünden ein. Als ob Gott gnädig darüber hinwegsehen würde. Vielmehr ist es so, dass Gott, wenn er jemanden vor unseren Augen züchtigt, er uns an sein Gericht erinnern will, damit jeder sich wirklich selber prüft und zu bedenken lernt, was er verdient hat. Die Güte, die uns widerfährt und die uns noch eine Zeit lang eben verschont, soll uns zur Buße und Umkehr auffordern. Also, jetzt merkt schon, es ist eine wirkliche Fastenpredigt. Ist es eigentlich jemand von euch aufgefallen, dass das Unglück in Japan am ersten Freitag nach Aschermittwoch war, zu Beginn der Fastenzeit? Ist es ein Zufall? Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben heute eigentlich schon vergessen, was eigentlich Fasten bedeutet. Bei uns geht es doch beim Fasten eigentlich nur um eine Reduktion von überflüssigen Pfunden, die wir das Jahr über auf den Hüften angehäuft haben. Den Text, den ich gelesen habe, der steht inmitten von Textauszügen, die zur Umkehr aufrufen. Und das ist eben der Sinn jeder Buße. Ich sehe ein, mein Weg war falsch. Buße, das ist nicht Quälerei, Verzichten. Nein, aus der Buße wächst die Kraft zum Aufbruch, zur Umkehr. Jetzt denkst du vielleicht, du bist nicht angesprochen und du brauchst da keine Umkehr. Für diejenigen habe ich jetzt hier ein paar Stichworte mal zusammengeschrieben, von denen Christus hier spricht. Für Jesus waren gerade die Frommen und die Gläubigen ein Problem. Die glaubten, dass sie selber keine Umkehr nötig haben. Oder es waren Menschen, die waren so besorgt um die Umkehr der anderen und sie selber haben das Wort gehört, aber es hat sie nicht getroffen. Sie halten die Vorschriften und Gebote, aber sie lieben sie nicht. Sie machen äußerlich viel Religiöses, aber eine innere Umkehr ist was anderes. Jesus sagt, den Splitter im Auge des anderen, das sehen sie, aber den Balken in ihrem Auge nicht. Was Jesus hier uns auch lehrt, ist mal erstens, dass es nicht die Schlechtesten von allen sind, die härter behandelt werden als die anderen. Gott vollstreckt seine Urteile so, wie es ihm nach seiner Ordnung gefällt. Nicht nach unserer Ordnung. Und das bedeutet auch, dass die einen eben sofort zur Strafe gezogen werden und den anderen wird eben ein zeitlicher Aufschub gewährt. Zweitens macht er deutlich, dass alle Unglücksfälle, die in der Welt geschehen, wirklich als Beweise von Gottes Zorn angesehen werden müssen. Das ist auch eine Tatsache. Das ist ein Hilfeschrei Gottes, anders kann er offenbar die Welt nicht mehr erreichen. Das müssen wir aber eben leider Gottes auch sehen und einsehen, welches Ende uns bleibt, wenn wir dem nicht vorbeugen. Und darum urteilt einer falsch, wenn er aus den vorliegenden Strafen jeweils die Sünden ablesen will. Denn es wird nicht immer der Schlimmere zuerst zur Strafe gezogen, sondern da Gott beim Strafen wenige unter den vielen aussucht, macht er an ihrem Beispiel den übrigen deutlich, dass die anderen über die Länge der Zeit auch nicht verschont bleiben. Jesus hat in diesen ersten Versen geschildert, wie der Mensch, du und ich, die Dinge wahrnimmt und wie wir diese Zusammenhänge, diese Unglücke eben interpretieren. Jetzt folgen die Versen 6 bis 9. Und da schildert jetzt Jesus anhand des Gleichnisses vom Feigenbaum nun die Sicht Gottes. Also Vers 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Im Ganzen will das Gleichnis sagen, dass mit vielen eine Zeit lang nachsichtig verfahren wird, obwohl sie den Tod verdient hätten. Doch nutzen sie die Zeit nicht, wie es nötig wäre, wenn sie in ihrem alten Trotz, in ihrer Halsstarrigkeit fortfahren, weil sie ihre Fehler nicht erkennen, es sei denn, sie werden gezwungen, sie zu erkennen. Und darum bilden wir uns ein, wenn Gott uns verschont, dann ist alles in Ordnung in unserem Verhältnis zu ihm. Das ist eben der gefährliche Trugschluss, den wir da oft unterliegen. Aber wie gut, dass hier wenigstens ein fleißiger Weingärtner ist, der nichts unversucht lässt, diesem Baum Frucht zu entlocken. Und das ist der Grund für die Nachsicht, die Gott mit uns hat und die eben verdiente Strafe aufschiebt. Es ist übrigens auch ein Grund, warum wir aufhören sollen, Gott anzuklagen, wenn er seine Strafurteile nicht immer nach derselben Weise vollstreckt. Hier soll aber jetzt natürlich auch mal nicht verschwiegen werden, dass wir uns doch bemühen, Frucht zu bringen. Jetzt komme ich langsam eben auch zur guten Botschaft, die da drinnen steckt. Wir versuchen sehr wohl, Frucht zu bringen, erleben aber doch sehr häufig unser Scheitern. Den ein oder anderen Erfolg haben wir vielleicht schon verbuchen können, aber von einer großen Fülle von Frucht, da ist nur bei den ganz wenigen die Rede. Und vielmehr wirken wir und fühlen wir uns wirklich wie ein wertloser Baum, der kaum aufrecht stehen kann, geschweige denn anderen mit seinen Früchten versorgen kann. Wie oft sind wir mit unserer Kraft am Ende? Und dann fehlt es uns gerade noch, dass gesagt wird, dass der Baum unnütz ist. Wie schnell kommen wir denn heute in eine Situation dieser Nutzlosigkeit? Ich denke da an die frustrierende Situation von Arbeitslosen, von älteren Menschen, die sich im Weg fühlen. Und ich denke an die Kinder, die der Karriere oder dem Freiheitsdrang ihrer Eltern im Weg stehen. Dieser Baum, der wird deshalb nicht abgehauen, weil glücklicherweise hier ein Gärtner ist, der für ihn sorgen will. der ihm Luft zum Atmen und Wasser zum Leben geben will. Und der Baum, das sind wir oder die Gemeinde. Und der Gärtner, das ist Jesus Christus. Der Jesus, der von sich gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das Jahr, um das der Gärtner hier bittet, das ist keine Galgenfrist. Es ist das Gnadenjahr des Herrn, in dem Jesus selber für uns sorgen will, damit wir Frucht bringen. Er ist es, der uns befreien und wieder aufrichten will. Er will uns die Augen öffnen. Wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinde Leben kommt, dass die Gemeinde mit Leben erfüllt wird, dann müssen wir aber auch Jesus an uns arbeiten lassen, damit er uns befreit und Luft zum Atmen gibt. Jesus ist es, der uns begießen will, wo wir austrocknet sind. Er will helfen, wo wir hilflos sind. Er will sich um uns kümmern, wo wir verkümmert oder bekümmert sind. Also lassen wir uns beschenken von dieser Gnade Gottes und lernen wir neu, diese Gnade wirklich in rechter Weise auch zu empfangen. Jesus hat alles getan, was zu tun war und zu tun ist. Jesus selbst ist an unserer Stelle gefällt und getötet worden, damit wir stehen bleiben können und das Leben wählen können. Ich möchte nur beten. Herr Jesus Christus, wir denken an die schrecklichen Opfer der Katastrophe in Japan. Uns bedauert, wie die Menschen dort geprüft werden, wie sie verzweifelt sind, wie sie ihrer Hoffnung beraubt werden. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie wir hier leben können, in einem wunderschönen Land, in einem Land, das vermeintlich sicher ist. Danke, Herr Jesus, für diese Gnade und für dieses Erbarmen. Ich danke dir, Herr, für die Geduld, die du mit uns hast, dass du uns nicht sofort richtest, sondern dass du uns dieses Gnadenjahr erschenkst. Und wir danken für unseren Gärtner, für dich, Jesus Christus, dass du an uns arbeiten willst, dass du uns verändern willst, dass wir Frucht bringen können, dass du uns begießt, dass du uns Luft zum Leben gibst, dass du uns stärkst und auferbaust. Danke, Herr. Amen.